Ich liebe Schweinsbraten. Ich liebe Schweinsbraten.
So richtig lecker mit Kruste und oh, das muss eine ganz leckere Dunkelbiersoße sein. Und einen hervorragenden Knödel dazu und Krautsalat, das ist wirklich das Allerbeste.
Ja, da kommt sie ins Schwärmen, meine Nathalie. Und klar, Bayern, München, da denkt man nicht nur an Lederhosen, Dirndl und Bier, sondern auch an typisches Essen. Vor allem an einen Schweinsbraten mit Knödel und Kraut. Die Wirtshausküche, einfach und einfach gut, die hat in München Tradition. Demgegenüber steht aber auch eine andere Münchner Tradition, und zwar die Haute Cuisine, heute oft auch Fine Dining genannt. Die ist nämlich über München erst nach Deutschland gekommen. Wie? Das hört ihr in dieser Folge. Und ihr erfahrt natürlich, wie das typisch münchnerische Wirtshausessen entstanden ist. Und damit Servus und herzlich willkommen zu Einfach München, Folge Kulinarik. Essen, Schlemmen, Speisen, Spachteln, Futtern, Dinieren, Genießen. Ich bin Flo Scheirer. Ich bin hier geboren, also ein echtes Münchner Kindl, wie man so schön sagt, und ich liebe diese Stadt. Allein wie sie da liegt, im grünen Voralpenland, mit den Seen und dem Blick auf die Alpen unter einem weißblauen Himmel. Und München sieht nicht nur gut aus, München schmeckt auch saugut. Nach frisch gebackenen Brezen, deren Duft schon früh morgens über den Viktualienmarkt strömt. Nach Bratwurst und Kraut unter dem Gewölbe eines Wirtshauses oder nach frischen Kasspatzen. Aber München ist natürlich viel mehr als Brezen, Würstel, Kraut. Unter den geschmackigen Soßen und deftigen Braten steckt ein kulinarisches Erbe voller Eigenheiten und Überraschungen. Das Essensangebot verändert sich ständig, hat es schon immer und es schafft es durch seine Traditionen doch typisch münchnerisch zu bleiben. Ein paar dieser Mythen, Gerichte und Geschichten möchte ich gemeinsam mit euch aufspüren, damit ihr euer ganz eigenes München probieren und richtig genießen könnt. Und eins kann ich euch schon versprechen, es wird in dieser Folge kulinarisch dermaßen großartig, dass ihr es am Ende gar nicht erwarten könnt, in München essen zu gehen. So, wir sind einmal durch die Stadt gefetzt mit dem Fahrrad, die Nathalie und ich, in die Hohenfichtestraße. Und hier ist das Tantris. Hier sind wir verabredet mit Otto Geisel. Und ich kann mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen, wenn es um Essen in München geht. Er stammt aus einer Münchner Gastrofamilie, hat selbst Koch gelernt, viele Jahre ein Hotel mit Sterneküche geleitet, hat als Weinexperte mehrere Bücher geschrieben und er berät unter anderem Firmen, wie die ihre Kantinen saisonaler, gesünder, nachhaltiger und lokaler gestalten können. Sprich, er kann klein und lecker und groß und gut. Als ich ihn gefragt habe, wo wollen wir uns denn treffen, um über die Münchner Küche zu sprechen, hat er erstmal, klar, den Viktualienmarkt genannt. Aber da waren wir schon mit unserem Podcast. Da hat er gemeint, typisch München, wenn nicht Viktualienmarkt, dann Tantris. Und vor dem stehen Nathalie und ich jetzt.
Das ist nicht einfach nur ein Restaurant, das ist auch ein Gebäude. Und hier sieht man auch schon die Schilder, Michelin, Sterne. Einmal zwei für das Tantris Restaurant und einmal einen für das Tantris DNA. Und man sieht auch schon die orangenen Lampen. Das ist nämlich in einem ganz tollen 70er-Jahre-Design. Und davor sind so, weiß ich nicht, Nathalie, was würdest du sagen, was würdest du das beschreiben?
Also davor sind Fabelwesen oder Drachen. Sieht so japanisch-asiatisch aus. Die knien auf den Treppenstufen und schauen sich gegenseitig an. Vielleicht mit einem hungernden Blick, lüsternen Blick.
Ja, und da ist gerade jemand ausgestiegen aus dem Auto. Das ist der Otto Geisel. Mit dem sind wir nämlich verabredet. Das ist die Nathalie.
Hallo.
Das ist der Otto. Servus, hallo.
Otto, hallo.
Du warst schon öfter hier im Tantris wahrscheinlich.
Ja.
Auf was freust du dich heute Abend am meisten? Das ist ja schon immer ein besonderer Genuss.
Ganz einfach auf ein tolles gastronomisches Rundumerlebnis. Ja, Küche, Service, Wein.
Mit Otto Geisel werden wir heute gemeinsam speisen. Denn kaum einer könnte uns so gut erklären, warum mit dem Tantris vor über 50 Jahren für die Münchner Küche eine neue Tradition begonnen hat.
Ja, genau, Flo Scheirer bin ich, ist die Nathalie.
Wir betreten das Gebäude und mir läuft ein wohliger Schauer über den Rücken. Denn es ist ein Schritt wie in eine andere Dimension oder Zeit. Eine Zeit, in der München sich gerade aufgemacht hatte, eine Weltstadt zu werden, kurz vor der Olympiade 1972, als sich musikalische Weltstars in der Stadt getummelt haben und der FC Bayern kurz davor stand, dreimal in Folge die Champions League zu gewinnen.
Dann gehen wir gleich schon mal zum Tisch.
Wenn mich nicht alles täuscht, landen wir an Tisch 12, dem Lieblingsplatz des mittlerweile verstorbenen Kunstsammlers und Playboys Gunter Sachs, der angeblich als erster Gast hier statt mit Krawatte mit einem offenen Hemd erschienen ist.
Das ist ein besonders schöner Tisch, weil wir sitzen auf der Bühne etwas in der Ecke und haben einen ganz tollen Blick auf diesen Raum. Otto, kannst du ein bisschen mehr über die Entstehung dieses Restaurants erzählen? Ich weiß nur, dass es von 1971 stammt und meine Oma hatte so eine ähnliche Nachttischlampe wie diese Lampe hier, so eine runde, orangene. Wie ist das Tantris entstanden?
Ja, erstmal spiegelt das Tantris von der Architektur von außen wie von innen natürlich den Zeitgeist Beginn der 70er Jahre. Da gibt es einen berühmten Architekten aus Zürich, Professor da hinten, der hat das damals gebaut, sowohl außen wie innen. Und es wurde jetzt zum 50-jährigen Jubiläum 2021 komplett renoviert, aber eins zu eins im Stil, wie es war. Und das ist natürlich schon einmalig und dadurch auch ikonisch. Das Tantris ist sicherlich der Restaurant-Inbegriff in Deutschland, gar keine Frage.
Anders als viele andere Restaurants auf diesem Niveau ist das Tantris nicht etwa in einem Hotel untergebracht, sondern besteht aus einem freistehenden Gebäude. Nach außen grauer Sichtbeton, innen warme Farben. Alles, auch die Wände und die Decken, sind mit einem orangenen Teppich überzogen. Dazu gepolsterte Stühle, orangene Stehlampen, eigentlich wie ein schickes 70er-Jahre-Wohnzimmer, aber halt als öffentlicher Raum und Bühne. Wäre auch eine gute Kulisse für ein Plattencover aus der Zeit. Gloria Gaynor hat hier mal ein Musikvideo gedreht.
Ich dachte auch, ich bin hier im James-Bond-Film. Sieht total abgefahren aus. Tolle Lichtspiele, rot, orange, braun, Leder. Ich fühle mich sehr wohl hier.
Ich glaube, es hat einen extrem hohen Erinnerungswert. Wer hier mal war und sieht ein Foto, sagt er, ja, da war ich. Und das können jetzt so viele Restaurants von sich sagen. Der neue Inhaber ist der Sohn des leider gerade erst verstorbenen Fritz Eichbauer, der als Visionär mit Anfang 40 einen Eckhard Witzigmann, den hier niemand kannte, nach München geholt hat und dieses futuristische Gebäude damals einfach hingestellt hat. Im Grunde ist es ja, wie als wenn hier ein Raumschiff gelandet wäre.
Aber dieses Restaurant ist 1971 nicht nur optisch gelandet wie ein Raumschiff, sondern auch kulinarisch. Deshalb sind wir ja hier. Der erste Koch, Eckhard Witzigmann, gilt heute als einer der vier Jahrhundertköche, eine absolute Legende. Als er damals mit 30 hier anfängt, ist er noch ziemlich unbekannt. Der Österreicher hatte bei Paul Bocuse noch ein Jahrhundertkoch gelernt und sollte damals eigentlich Hauskoch der Kennedys werden. Aber der Bauunternehmer Fritz Eichbauer, der das Tantris bauen ließ, weil er und seine Frau endlich essen wollten wie in Frankreich, ist nach Washington gereist und hat dort 2 Tage gebraucht, um Witzigmann nach München zu holen. Und der wiederum hat die französische Nouvelle Cuisine nach Deutschland gebracht. Als erster. Denn all das, was man darunter versteht oder auch unter Fine Dining, ist damals in Deutschland unbekannt. Zum Beispiel mehrere kleine Gänge mit passendem Wein. Oder der erste Gruß aus der Küche, der uns in diesem Moment serviert wird.
Champignon-Shiitake, das ist auch ganz toll.
Ja, diese kleinen, die sind so süß, diese Tacos. Meine Güte, es sind kleine Kunstwerke. Es heißt so lapidar, Gruß aus der Küche, aber also diese karamellisierten Zwiebeln, also das sieht aus wie frisch gefallenes Laub im Herbst, gefüllt mit Apfel und Schnittlauch.
Da muss ich erst mal seufzen, weil ich gar nicht weiß, mit was ich anfangen soll. Denn einmal gegessen sind diese kleinen Kunstwerke ja weg. Aber sie schmecken natürlich auch fantastisch. Und keine Kunstwerke, denke ich mir, kein Bild, keine Skulptur, kann man so schön in sich aufnehmen wie so ein Essen. Etwas, das für die Deutschen damals, Anfang der 70er Jahre, ganz neu war.
Vielleicht mal zur Einordnung. Wie haben die Deutschen bis dahin so gegessen?
Das ist relativ einfach zu erklären. Nach zwei verlorenen Weltkriegen, der Zwischenzeit, das Dritte Reich, die Notzeiten, war dann mit dem Wirtschaftswunder, war man ja gezwungen, was Neues zu erfinden. Den Deutschen ging es plötzlich wieder gut. Und dann hat man sich was geleistet und das sollte man auch sehen. Und was weit herkam, war das Begehrlichste. Erdbeeren aus Israel. Und dieser Überfluss hat sich dann auch so in diesen Buffets dokumentiert. Teller überbordend mit Hummer, mit Lachs und vielleicht auch noch ein Klecks Musso-Schokolade drauf, der da gar nichts zu suchen hatte. Aber es war einfach dieses wohllüstige, überbordende. Man hat sich nicht definiert über pure Qualität, sondern es musste exotisch sein. Und dann kam Eckhard Witzigmann und hat den Blick wieder mehr aufs Produkt und auf eine natürliche Art der Zubereitung und logische Zusammenhänge gebracht. Bisschen auch die österreichische Küche, die Wiener Küche, die durchaus verwandt ist mit der bayerischen Küche, wo auch Innereien verarbeitet werden, die in den 60er Jahren mehr oder weniger als Hundefutter, also nicht so hoch angesehen waren, wie das heute wieder der Fall ist. Also Witzigmann hat die von Paul Bocuse ausgerufene Nouvelle Cuisine, die neue Küche, die also etwas schlanker, etwas natürlicher war, hier nach Deutschland gebracht. Hat unglaublich viele junge Köche ausgebildet, leider keine Köchinnen, aber sehr gute Köche, die heute immer noch wirken. Und das ist alles im Tantris passiert. Und insofern ist das Tantris nicht nur architektonisch ikonisch, sondern eben auch von dem ganzen Inhalt, ja, alles, was hier passiert ist, ist Geschichte.
Ja, dann langen wir nochmal rein hier in die Geschichte.
Ich bin jetzt dran an dem kleinen Törtchen mit Tomate. Ich probiere das jetzt auf jeden Fall mal.
Daneben gibt's in diesem Gang noch ein Tomateneis und eine Ananastomate. Und alles schmeckt deshalb so gut, weil es einfach unglaublich aromatische Tomaten sind. Das Produkt ist das da, hat schon Witzigmann gesagt, der hier bis 1978 kocht und unter dem das Tantris als erstes deutsches Restaurant mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet wird. Unter seinem Nachfolger Heinz Winkler dann noch mit einem dritten. Der dritte Koch, Hans Haas, ist dann 19 Jahre lang bis 2020 Küchenchef. Doch als das Tantris 50 wird, sieht es kurz so aus, als müsste das legendäre Restaurant schließen. Corona, kein Chefkoch, das Haus renovierungsbedürftig und der Besitzer Fritz Eichbauer alt. Da beschließt sein Sohn Felix, nochmal richtig viel Geld in die Hand zu nehmen. Man spricht von einem 2-stelligen Millionenbetrag, um das inzwischen denkmalgeschützte Haus zu renovieren. Unter dem neuen Chef Matthias Hahn und Küchenchef Benjamin Kimura bekommt das Tantris auf Anhieb wieder 2 Michelin-Sterne und das dazugehörige Tantris-DNA einen. Allerdings mit französischer, nicht mit bayerischer Küche.
Typisch Münchner ist es eine schwierige Frage, weil man der Frage eigentlich eine Absage erteilen muss. Also wenn wir eine Münchner Küche haben, dann würde ich sagen, gibt es eine starke Verwandtschaft mit Wien und durchaus auch mit Stuttgart, weil sowohl in Stuttgart wie in München wie in Wien das Thema Innereien eine Rolle spielt. Also eine Münchner Küche auf den Schweinsbraten zu reduzieren, wäre zu einfach und zu banal.
Aber das ist natürlich das, woran die meisten denken. Und ich weiß nicht, unser Freund war neulich erst wieder da, der will sofort, also eigentlich auch meine ganzen Verwandten, wenn die nach München kommen, dann gibt es erstmal Schweinsbraten.
Ja gut, aber Schweinsbraten gibt es auch in China, gibt es auch in Japan, gibt es überall. Ja, Schweinsbraten ist der Münchner Klassiker mit Krautsalat. Das ist Kraut, auch keine typisch Münchner Geschichte. Ne? Kraut ist typisch Elsass, Kraut ist Rheinland, Kraut ist dort, wo Riesling wächst. Ihr seht, ich tue mir da echt schwer, ja, München ganz klar zu verorten, zu sagen, das ist typisch. Also Pfeffer wächst nicht in Bayern. Pfeffer wächst in Indien oder auf Madagaskar und ist trotzdem ein wichtiger Bestandteil eines Schweinsbratens. Venedig war mal eine der größten Städte der Welt im Mittelalter und hat den Gewürzhandel kontrolliert. Und Venedig hat einen direkten Bezug zu Bayern. Und da sind natürlich Gewürze aus dem Orient, seit Marco Polo unterwegs war, gehören exotische Gewürze auch zu unserer Küche.
Tatsächlich gibt's ab 1487 einen Markt venezianischer Kaufleute in Mittenwald, etwa 100 Kilometer südlich von München an der Isar. Und von dort werden ihre Waren aus Italien und dem Orient dann per Floß nach München geschickt. Zu Isar gibt's ja eine eigene Folge von diesem Podcast. Pfeffer, Kümmel, also aus dem Orient. Das Kraut aus dem Elsass, bleiben noch die Knödel. Und die stammen sehr wahrscheinlich aus Österreich. Dort gibt's erste archäologische Knödelfunde in jungsteinzeitlichen Pfahlbaudörfern, die vor über 4000 Jahren am Mondsee angelegt wurden. Und so geht's weiter. Der Leberkäs wurde zwar in München bekannt, aber von einem Mannheimer Metzger erfunden, den Kurfürst Karl Theodor 1778 aus der Pfalz mit nach München gebracht hat. Vorbild waren wohl französische Pasteten und Terrinen. Und auch der Oberste, den es heute in jedem Biergarten gibt und den Katharina Eisenreich in den 1920er Jahren in Freising bei München erfunden hat, kommt ohne französischen Weichkäse nicht aus. Die Vorliebe für Innereien kommt von den Römern und überhaupt hat das Münchner Bürgertum im 19. Jahrhundert keinen Schweinsbraten, sondern vor allem Kalbfleisch und Geflügel gegessen. Vom Hof ganz zu schweigen. Und damit kommen wir zum vielleicht einzigen echt originalen Münchner Gericht. Da ist nämlich Kalb drin.
Die Weißwurst ist typisch München. Das ist ja auch eine Köstlichkeit. Fantastisch. Sicherlich eine der tollsten Wurstkreationen, die es überhaupt gibt.
Wenn du zum Wallner gehst, das sind die besten Weißwürste. Ich habe hier 1,5 Jahre gearbeitet. Das sind die besten Weißwürste der Stadt. Also, keine Diskussion. Wenn du eine geile Weißwurst essen willst, süßer Senf, hast du einen. Passt, perfekt, hundertprozentig. Also, da gibt es gar keine Diskussion.
Wallner, so heißt der Wirt der Gaststätte Großmarkthalle. Und Markus hat dort im Keller selbst bei der Herstellung der Weißwürst mitgearbeitet. Quatscht mich an, als ich am Kiosk vor dem Lokal mit meinem Mikro vorbeilaufe. Der Kontrast zum Tantris könnte hier auf dem Gelände des Münchner Großmarkts für Lebensmittel gar nicht größer sein. Riesige LKW, Gabelstapler, Paletten, Gemüsereste, Müllcontainer. Die Kioskfrau kommt aus der Ukraine, davor ein Bayer, ein Kroate und eben Ex-Weißwurstkoch Markus aus Flensburg, Spitzname Jesus. Sie arbeiten in einem Früchtegroßhandel.
Obst und Gemüse.
Okay. Okay. Was ist jetzt heute besonders lecker bei euch?
Bier. Unsere Mangos sind der Shit.
Ja, ehrlich? Ja.
Ihre Schicht beginnt jeden Morgen um 2. Dementsprechend sind sie kurz vor Mittag schon beim Feierabendbier und ich muss mit.
Bitte darum, der ist sogar schon bezahlt.
Der ist schon bezahlt, der hat mich jetzt gerade auf den Platz eingeladen.
Ja, so sieht das nämlich aus hier.
Ich kann ihn nie alleine trinken.
Nein.
Ja, musst du.
Gut, dass man eine Weißwurst auch mit alkoholfreiem Weißbier essen kann. Und die stammt in der Gaststätte Großmarkthalle, erbaut 1911, aus der eigenen Metzgerei im Keller. Ich bin mit Wolfgang Hingerl verabredet. Der hat sich mit Mitte 30 als Gastronom in München schon einen Namen gemacht, mit und ohne Stern, und steckt hinter mehreren vielgelobten Lokalen. Darunter das Mural oder das bayerische Gasthaus Marie-Therese.
Du hast gesagt am Telefon, dass das hier, also diese Gaststätte, einer deiner Lieblingsorte ist. Warum?
Also natürlich gibt es hier, wie wir jetzt auch gerade sehen,
die Weißwurst.
Die kesselfrischen Weißwurst. Merci, danke. Und wirklich kesselfrisch, also gibt es ganz selten. Und das ist eine natürlich hier. Das andere ist, die für mich als Institution, man hat ja aber tolles Gewölbe mit den runden Kreuzbögen, daher eine super Akustik, dieses, sag mal, Wirtshausrauschen ist hier wirklich da und man hört und versteht sich trotzdem. Es ist sehr ehrlich, das fehlt mir auch oft in der mittlerweile traditionellen Gastronomie, freundlich, direkt und fachlich gut, auch wenn wir hier mit einfachen Lebensmitteln arbeiten, aber das ist ja wirklich das Schöne vom Einfachen, das Gute und man vereint sich hier so mit der Idee, einfach gute Zeit zu haben. Und auch wir zum Beispiel können jetzt hier einfach durch die gute Akustik schmatzen und uns unterhalten, während wir zwei Schrift essen und stören auch gar keinen.
Wir müssen jetzt mit vollem Mund reden, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ihr das aushaltet, aber die Wurst ist zu gut. Also es ist wirklich eine sensationell gute Weißwurst.
Erfunden hat die Weißwurst der Legende nach Josef Moser am Faschingssonntag, den 22. Februar 1857. Weil ihm die Schafsdärme für seine Bratwürste ausgegangen sind, muss er stattdessen dickere Schweinedärme verwenden. Und damit die beim Braten nicht zerreißt, kocht er die Wurst. Das heißt, kochen darf man die Weißwurst eigentlich nicht, nur erwärmen, sonst platzen sie. Die beim Wallner schmecken wirklich saugut. Man merkt, dass sie gerade erst zubereitet worden sind, die Petersilie noch frisch und aromatisch. Das Brät ohne Schwein, was durchaus erlaubt wäre, aber Ludwig Wallner benutzt reines Kalbsbrät und das schmeckt einfach ein bisschen feiner und leichter, sodass man auch mal eine Wurst mehr essen kann. Sogar die Franzi, die hier schon seit 20 Jahren bedient, kriegt nicht genug davon.
Vom Geschmack her einmalig. Da musst du schon weit die Mündnummern anfahren, bis du die Weißwurst findest, die du bei uns findest. Weil am Samstag in der Früh ist ich als Bedienung vier Weißwurst. Und eine Bedienung isst nur was, wenn es gut ist.
Ja, und vier Weißwurst musst du erst einmal schaffen und dabei bist du so schlank.
Mein Gott, du, Weißwurst ist ja auch klar, was du sagst, jetzt habe ich ein Kilo mehr.
Was gefällt dir noch hier? Warum bist du gern hier? Weil du hast gesagt, du bist, darf ich das sagen, dass du schon 70 Jahre alt bist?
Alle.
Weil das Fashion, Dirndl kommst du her. Warum bist du so gern hier?
Ganz einfach, die Leute allein schon. Weißt, das ist halt einfach noch normale Menschen. Nicht so hochgestochene, was meinst jetzt, falls gleich vom Stürbe verlaute Etipetete, sondern die sind einfach noch gerade raus. Die sagen, du bring mir das oder das. Da braucht sie sagen, sie, Frau Generaldirektor, sondern bring mir das. Bring mir einen Butter oder was weiß ich was. Und dann kann ich auch noch bayerisch reden. Brauche mich nicht anstrengen, dass ich irgendeine andere Sprache rede. Der Bayer ist ja ein bisschen ein Krankenhuber. Der schaut sich die Leute schon ein bisschen an und horcht ein bisschen zu, was die reden. Und wenn es nicht schmarrn daher reden, dann redet er auch mit denen und dann passt.
Und was passiert, wenn ich jetzt an Schmarrn reden würde?
Dann sagt das. Dann sagt er, hör auf mit dem Schmarrn, das kann er keiner anhören.
Die Gaststätte Großmarkthalle, hier kann man hingehen, wenn man der Verwandtschaft oder Geschäftspartnern eine gute Weißwurst präsentieren will. Als Wolfgangs Mural-Restaurant vor einigen Jahren einen Michelin-Stern erhalten hat und sie wegen Corona nicht zur Preisverleihung reisen konnten, haben sie die Vergabe hier bei einer Weißwurst am Laptop angeschaut. Und auch heute sitzt nebenan eine Gruppe mit viel Papierkram auf dem Tisch, offensichtlich ein Arbeitsfrühstück. Ein Problem gibt's allerdings mit der Weißwurst. Die Haut. Die wird nämlich nicht mitgegessen, also bitte wirklich nicht. Und für die Entfernung der Haut gibt es verschiedene Techniken. Ganz ehrlich, ich zuzel meine Weißwurst am liebsten. Dabei steckt man sich die Wurst mit einem Ende in den Mund und saugt. Also zuzel den Inhalt aus der Haut. Dann schmeckt's mir einfach am allerbesten. Allerdings hängt dann die Haut schlapp von der halb ausgezuzelten Wurst und das schaut schon ganz schön greislig aus. Deshalb Möglichkeit 2. Man schneidet die Wurst der Länge nach auf und zieht die ganze Haut auf einmal ab. Aber an der Haut bleibt dann oft was vom Inhalt hängen und außerdem wird alles schnell kalt. Und da zeigt mir Wolfgang, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich bei diesem Termin so viel lerne, eine dritte Technik, die ich bis dahin noch gar nicht kenne.
Das ist die Technik, dass man von der Mama nicht Ärger kriegt in der Öffentlichkeit. Aber so mit der Zeit hat man auch festgestellt, dass die halt immer perfekt saftig bleibt und hörst, wenn du halt dir nur das Stück rausschneidest mit einem kleinen Schnitt und dann hast du immer eigentlich das perfekte Stück Weißwurst und kannst perfekt mit dem Senf dippen.
Genau, und jetzt reden wir schon wieder und die Weißwurst wird kalt. Und jetzt mache ich das einmal so, wie der Wolfgang das macht. Der Vorteil am Zuzeln ist, man braucht bloß eine Hand, dann kann man in der anderen Hand das Mikrofon halten. Das muss, jetzt hält er mal für mich. Das ist immer mal Rollenwechsel.
Kann mal einspringen.
So, also du schneidest die praktisch. Ich hab's schon.
Ich schneide einfach nicht ganz durch, aber raus.
Oh, schau, und dann. Ah, ja. Oh, weh.
Macht nichts und ein bisschen rausziehen, genau, und dann mit
so.
Der Kaube hinein.
Ah.
Genau, schau.
So, oh, wow.
Ja.
Wow.
Dann hast du nämlich das meiste von der Wurst.
Ja, und das ist ja, schaut, also so, ja,
schaut elegant aus.
Gleich mal gleich nochmal nicken. So. Das ist ja total einfach.
Okay.
Man braucht halt jemanden, der das Mikro hält. Das ist super. Mhm. Geil. Das ist das Beste an dem Interview für mich jetzt schon mal, dass ich eine neue Technik habe.
Also, nochmal zum Merken. Gabel rein ins Ende, zwecks Wurstfixierung. Dann ein etwa 3 cm langes Stück der Wurst abschneiden, aber nur so weit, dass die Haut unten noch ein bisschen zusammenhängt.
dann umgabeln, also die Gabel aus der Haut raus und in den inneren Teil mit dem Brät reinstecken und den dann mit einer leichten Drehung rausziehen. Kenner nennen diese Technik, wie ich inzwischen erfahren habe, auch König-Ludwig-Schnitt und die offenbart angeblich auch gleich die Qualität der Wurst, denn gute Weißwürste lassen sich angeblich schön glatt aus der Haut lösen und das gelingt beim Wallner gut. Aber ich will natürlich nicht nur Wolfgangs Weißwursttechnik kennenlernen, sondern auch mal bei ihm essen. Also machen wir aus, dass Nathalie und ich bei der nächsten Gelegenheit in seinem bayerischen Gasthaus Marie-Therese vorbeikommen. Noch aber sitzen Nathalie, Otto Geisel und ich bei unserem Menü im Tantris und schweben nach den ersten von 8 Gängen und der hervorragenden Weinbegleitung von Sommelier Oskar Konrad in der zunehmend psychedelisch anmutenden 70er-Jahre-Umgebung in völlig anderen Sphären. Zeit und Raum entgleiten, das Mutterschiff, von außen graue Skulptur aller Star Wars, ist abgehoben, hat uns in seinen warmen, weichen Schoß aufgenommen und für einen Moment wünsche ich mir, es würde niemals landen. Denn ständig werden neue Speisen an den Tisch gebracht, die an Köstlichkeit und Schönheit kaum zu übertreffen sind. Ja, ich habe es tatsächlich überlegt, ob ich das im Podcast überhaupt erzählen soll, aber an einer Stelle kommen mir tatsächlich die Tränen. So hinreißend, so außerirdisch ist dieser kulinarische Trip. Auch weil das Team mit Restaurantleiterin Jenny Lang nicht aufhört, uns nonstop zu verwöhnen.
Ich war selber schon einige Male hier als Gast zum Essen und man taucht wirklich ein in so eine kleine Bubble. Und also selbst ich, die hier arbeite und so mein Arbeitsplatz, aber es ist so nach einer halben Stunde ist man so angekommen und so entführt irgendwie. Und ich finde es sehr entschleunigend, ich finde es sehr, sehr, sehr besonders. Ich finde das Haus sehr besonders. Von der Architektur her ganz, ganz besondere Energie und Stimmung tatsächlich.
Am Ende sind wir, glaube ich, 6 Stunden hier. Keine Ahnung, jedes Zeitgefühl ist verloren gegangen. Und wir kriegen von Jenny Lang sogar noch eine Führung durch die Küche, die auch schon wieder irre aussieht. Denn auch hier sind die Kacheln orange, was damals nur mit einer Spezialgenehmigung überhaupt möglich war. Denn nach Norm müssen Küchenkacheln weiß sein. Und für die letzte Renovierung mussten diese orangenen Kacheln extra nochmal nachgegossen werden. Und spätestens da wird mir klar, ja, die Leidenschaft, aber auch der Wahnsinn, der in diesem Projekt steckt. Der Gründer, Bauunternehmer Fritz Eichbauer, hat mal gesagt, für das Geld, das ich hier reingesteckt habe, hätte ich ein Schloss kaufen können. Aber wo hätte ich dann essen sollen? Natürlich, so ein Abend im Tantris ist teuer. Sehr teuer. Aber dafür wird man halt auch krass verwöhnt.
Immer vor Augen haben, okay, es ist egal, was irgendwie gestern war. Es ist immer ein neuer Service, es ist immer ein neuer Gast. Es gibt keinen Alltag, es gibt keine Routinen. Jeder Tag ist neu und ich glaube, das ist so unser Ding, wo wir sagen, wir ruhen uns auf nichts aus. Und wir sind sehr, sehr hungrig und haben einfach sehr, sehr große Lust, besser zu werden jeden Tag.
Und das Essen, das hat sich bei aller Tradition in den letzten 50 Jahren natürlich verändert. Aber es gibt auch ein paar Konstanten. Eckart Witzigmann, der wollte zurück zum Produkt. Das ist der Star, sagt er immer, habe ich schon erzählt. Außerdem verwendet er Innereien, obwohl die damals in Deutschland verpönt sind. Sein Kalbsbries mit Trüffel- und Gänsestopfleber in Strudelteig zählt heute zu den Klassikern der Haute Cuisine. 1976 hat er es für Wolfram Siebeck hier im Tantris erfunden. Und weil sowohl Mehlspeisen, also Strudelteig, als auch Innereien in Bayern Tradition haben, benennt er es nach Karl Friedrich von Rumohr. Dieser Historiker, Künstler und Gastrosoph gilt heute als der wichtigste Vordenker der bayerischen Küche. Alles beginnt mit einer Italienreise 1821, auf die ihn der spätere bayerische König Ludwig I. mitnimmt. Ja, kaum eine Folge von Einfach München kommt ohne Ludwig I. aus, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Also auch beim Essen ist er wieder wichtig. Nach dieser Reise schreibt Rumohr seinen Klassiker Geist der Kochkunst, in dem er für Bayern eine einfache Küche mit guten lokalen Produkten empfiehlt, statt der damals schicken, verschnippelten französischen Exzesse am bayerischen Hof. Die meisten Bayern essen damals ohnehin vor allem Mehlspeisen und Rüben. Denn für die braven Katholiken ist an 150 Tagen im Jahr Fleisch verboten, wird polizeilich überprüft. Rumors Empfehlung, sich auf einfache, regionale und naturbelassene Produkte zu konzentrieren, die ist aber natürlich total zeitgemäß. Und auch Hans Haas, Tantris Küchenchef von 1991 bis 2020, war bekannt für seine naturbelassenen lokalen Zutaten. Und Nachfolger Benjamin Kmura, der ist bekannt für seine traditionelle französische Küche, aber auch seine fleischlosen Gerichte. Die ersten vier Gänge unseres Menüs sind alle vegetarisch und Otto Geisel begeistert.
Bei Benjamin Kmura, der uns jetzt im Grunde schon seit einer Stunde eigentlich mit einer rein vegetarischen Küche begeistert. Ja, sehr subtil zubereitet. Es gibt gar keinen Mangel. Keiner vermisst jetzt, dass hier keinen Fisch, keine Gänseleber, sondern im Gegenteil. Zauberhaft. Und das ist vielleicht diese neue Richtung, die jetzt die Tantris-Küche eingeschlagen hat, nach 50 Jahren.
Was uns einfach oder was mir sehr, sehr wichtig ist, wir arbeiten nur direkt mit allen unseren Produzenten. Wir haben keinen einzigen Zwischenhändler. Keinen einzigen. Nicht für den Fisch, nicht für den Fleisch, nicht fürs Gemüse, nicht für die Gewürze. Niemand. Alles nur direkt. Alles.
Du kennst jeden persönlich?
Jeden einzigen, genau. Das heißt, nichts kommt geflogen hier. Wir kaufen keine Ananas, keine Mango, keine Avocado. Das ist alles hier verboten, weil wir das nicht brauchen. Was wir um uns herum haben, das ist genug. Ich koche letztendlich mehr oder weniger, wer ich bin. Das heißt, ich habe eine Erziehung, eine sehr französische Erziehung bekommen. Bin in Brüssel aufgewachsen, war auf einer französischen Schule. Meine ganzen Freunde sind Franzosen. Ein großer Teil meines Lebens war einfach sehr frankophil. Ich habe bei sehr, sehr alten Häusern gelernt, bei Familien, die schon seit mehreren Generationen dabei sind, das französische Savoir-vivre und die französische Gastronomie weiterleben zu lassen. Und so versuche ich auf meine Art und Weise, das hier im Tantris zu machen, wie es schon immer war. Weil das vergisst man manchmal, aber das Tantris ist ja da wirklich einer der ersten französischen Restaurants in Deutschland. Und deswegen, sagen wir mal, war die Ansage ziemlich klar und ziemlich einfach für mich anzunehmen, dass ich einfach weiterhin französisch kochen soll.
Bleibt die Frage, was ist denn jetzt eigentlich zeitgemäßes, bayerisches oder Münchner Essen, abgesehen von der Weißwurst? Otto Geisel war einer der ersten, der in der Sterneküche seines Hotels nur regionale Produkte verwendet hat. Und er berät heute, habe ich ja schon mal erwähnt, Firmen, wie sie zum Beispiel ihr Kantinenessen nachhaltiger gestalten können, mit bayerischen Zutaten. Bei Rumor haben wir ja schon die Berufsbezeichnung Gastrosoph gehört und ich finde, die passt auch ganz gut zu Otto Geisel.
Wenn ich mir jetzt einfach mal so ein Gedankenspiel erlauben darf, ist, was ist bayerisch an der bayerischen Küche? Das Rezept oder das Produkt? Wenn wir die Rezepte untersuchen, müssen wir uns eingestehen, da kommt vieles nicht aus München, sondern sind Einflüsse aus der ganzen Welt. Die Münchner Küche oder die bayerische Küche, würde ich sagen, auch dem Zeitgeist mehr Verantwortung auch im Konsum zu üben, müsste eigentlich eine Küche sein, die sich über die Herkunft der Produkte definiert. Und das durchaus auch in einer zeitgemäßen Zubereitung.
Und das ist das, was Wolfgang Hingerl in seinem bayerischen Gasthaus Marie Therese versucht, ganz in der Nähe der Theresienwiese. Auch er verwendet praktisch nur Zutaten von Produzenten, die er persönlich kennt. Nathalie und ich schmeißen uns an einem warmen Sommerabend in Tracht und radeln hin.
So, wir sind angekommen beim Marie-Therese, Pettenkofer Straße, die Nathalie und ich. Was erwartest du dir von einem bayerischen Restaurant?
Also ich hätte Wünsche.
Ja, was wünschst du dir?
Also wenn ich auf die Karte schaue, dann wünsche ich mir meistens, dass vielleicht im besten Fall ein Rehragout drauf ist. Mit Spätzle. Das fände ich schon großartig. Wenn ich jetzt noch nicht so einen großen Hunger hätte, es ist ja jetzt auch Pfifferlingssaison, das fände ich auch super, wenn es da irgendwas gibt. Und ein schönes kaltes Bier.
Ja, das bestellen wir uns jetzt. Wenn man hier ankommt, dann gibt es erstmal so einen großen Außenbereich, wo man sitzen kann. Da sind Sonnenschirme. Gleich um die Ecke ist die Polizei, deswegen macht es hier öfter mal tatütata. Und wenn man auf die andere Seite rüber schaut, ich würde sagen, 50 Meter beginnt die Theresienwiese. Also hier ist bestimmt zur Oktoberfestzeit auch einiges los. Jetzt gehen wir mal rein, schauen wir mal, ob der Wolfgang da ist.
Guten Tag.
Servus.
Ja, super im Gewand.
Hi, Tobi.
Hi, servus.
Hi, Nathalie.
Ja, sehr super Anzug. Ja.
Er hat mich so, warte, jetzt in einer halben Stunde bin ich da. Ja. Der will an und los geht's.
Ja, schon, oder?
Ja. Wer es der Tracht mag, der zieht sie das ganze Jahr über.
Eben.
Ja.
Wir setzen uns raus und weil Wolfgang auch noch nichts gegessen hat, setzt er sich zu uns und ein Blick in die Karte macht Nathalie glücklich.
Ich liebe Wild, ich liebe Karskreiner, ich liebe Würstel und ich liebe Pfifferlinge.
Burrata, ja.
Jetzt, wenn man immer auf das Wort Burrata hört, das hört sich nicht so an, ach, ist das ein Wirtshaus. Ja, das sind wir ja auch nicht. Also wenn man es ein bisschen übersetzen würde, ist ja ein Gasthaus eher eine Art Brasserie. Und ich finde auch ein Ort für Begegnungen und guten Produkten. Und mir ist wichtig, dass die halt einfach auch von hier kommen. Und wegen mir ist es auch Aubergine oder Zucchini. Im Klassischen, wie kommt die bayerische Küche zustande? Kochbuch steht das jetzt nicht drin. Aber das ist auch das Schöne. Altes Handwerk, neue Produkte oder alte Produkte, neues Handwerk. Und diese Mischung macht es ja erst auch aus.
Jetzt müssen wir mal anstoßen.
Genau, jetzt schon Prost. Mal an. Prost.
Ja, ich glaube, Otto Geisel wird es hier auch so gut gefallen wie uns. Und wir beschließen, uns einmal durch die Karte zu bestellen und alles zu teilen, damit wir möglichst viel probieren können. Zur Vorspeise handgeschnittenes Tartar, natürlich Bio, von Tagwerk aus Dorfen nördlich von München und ein Tomatensalat, an den ich immer noch denken muss, einfach weil diese Tomaten von Gärtner Johannes Schwarz aus Johanneskirchen bei München so wunderbar aromatisch sind. Das gibt's einfach in keinem Supermarkt.
Also Johannes hat 80 Sorten, glaube ich. Also ich kenne schon ein paar so gute Produzenten mittlerweile, wo man wirklich sagt, das ist dann wirklich ein Top-Level. Ich kenne 10, die saugute Tomaten machen, aber so 3 oder 4, die wirklich machen, wirklich perfekte Tomaten.
Also die sind wirklich...
Und du zahlst für ein Kilo Tomaten noch 15 bis 17 Euro, gell? So ist es nicht. Wir haben aber auch Glück, so ein bisschen mit der Tagwerkmetzgerei zusätzlich, kommt daher, wo ich herkomme, witzigerweise, aus Dorfen.
Aus Dorfen bei Erding.
Ja, das ist gegen die Industrialisierung sozusagen ein Gegenentwurf. Und die haben halt 30, 40, 50 Landwirte. Und trotzdem,
das ist Bio-Qualität.
Das ist Naturland und Demeter. Also Bio ist dann schon das Mindestmaß.
Während wir essen, erzählt uns Wolfgang, wo er überall hinfährt für die beste Butter und mit welchen Produzenten und Erzeugergemeinschaften wie Tagwerk er zusammenarbeitet, damit das alles bio, geschmackig und ohne lange Anreise auf den Tisch kommt. Und das ist schon ganz schön aufwendig, denke ich mir. Denn aus den Zutaten muss ja dann auch noch das Essen hergestellt werden.
Wir können es in der Größe alles selber machen, beziehungsweise klar, Wurst und Käse, sowas lassen wir uns dann gern schon auch von den Profis machen. Auch wenn wir es schon mal selber gemacht haben in anderen Betrieben. Aber sowas wie Oberzer, Kartoffelsalat, den Hummus machen wir natürlich dann alles selber. Also alles, was handwerkliche Arbeit ist und Schnibbelarbeit oder auch die Kassspatzen, sowas wird schon von uns gemacht. Bayerische Küche ist für mich eigentlich eine sehr aufwendige Küche, wo man viel mehr ins Handwerk gehen muss, viel mehr vorbereiten muss. Ich weiß nicht, wer schon mal jemanden Bäuscher gemacht hat, weiß, wie viel Arbeit das ist. Und es geht nur, wenn es sehr frisch ist. Auch was Sülzen etc. Auch für eine, das ist so viel Arbeit davor. Natürlich ist es dann schön, wenn man so aufschneiden muss. Aber selber macht das ja niemand mehr. Und das, was man hat dann eigentlich bestellt bei Großmärkten oder großen Metzgereien, finde ich, da geht die ganze Emotion ab, die eigentlich so ein Gericht von mir in der Kindheit einfach damals ausgelöst hat. Ja, ich sage nicht, dass jeder jetzt Presssack essen muss, aber ein guter Presssack ist halt einfach was, was bei mir noch ein Lächeln auf ins Gesicht bringt. Und wenn ich das halt nur bei einer großen Metzgerei oder im Großmarkt bestelle, dann schmeckt es leider halt auch so. Und das ist halt was, was ich halt dann immer ein bisschen schade finde. Ja, und einfach Schmorgerichte, keine Dampfnudeln, Rouladen, das macht ja keiner mehr selber, das braucht mir keiner erzählen.
Plötzlich fühle ich mich ein bisschen ertappt, als eigentlich ziemlich unkritischer Kunde. Bayerisches Essen, merke ich, war für mich bisher halt herzhaft, günstig, so solider Standard, der immer ähnlich schmeckt. Und daran habe ich mich schon so gewöhnt, dass ich ganz vergessen habe, dass man das alles auch viel besser machen kann, so wie hier.
Na, das ist die Lachsforelle vom Schliersee, dann das Paprika, Ratatouille-Gemüse, also Aubergine, Zucchini, alles aus Niederbayern. Dann hier die Kräuter vom Johannes Schwarz, der noch grandiose Kräuter macht, neben seinen Tomaten. Genau, dann haben wir Reh geschmort, Schulter, Wade vom Gutshof Polting, Spätzle mit gerösteten Haselnüssen aus Bayern, ein bisschen Rotkraut oder Blaukraut, kommt immer darauf an, ob basisch oder sauer, dementsprechend. Ja, dann die Rinderkäsekreiner, frischen Meerrettich, nicht gekauft und immer erst gehobelt, wenn man braucht, lädt jetzt total schnell an Duft, kleine Gurke, Kraut und dann die Wildwürstel mit ein bisschen Bratkartoffeln und Senf.
Genau. Schaut sau gut aus. Stoßen wir nochmal an, oder? Das schadet gar nichts.
Ich bin sehr glücklich, dass es
jetzt heute stattfindet.
Dass er dich mitgenommen hat. Ja. Oder du ihn.
2 Stunden und viele Gerichte später. Wie hat es dir gefallen?
Also es hat mir sehr gut gefallen. Mit dem Wolfgang haben wir uns ja wirklich sehr gut unterhalten. Das Essen war sehr lecker. Das ganze Ambiente war total schön. Der Service ist super nett.
Ja, ich glaube, so gut bayerisch habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Das muss ich einfach sagen. Ich fand es immer total gut gemacht. Und dann war noch eine gute Idee dabei, die es irgendwie noch ein bisschen besonders gemacht hat. Ich glaube, das hat mir so gut gefallen.
Und es ist natürlich total schön, wenn man auch liest, woher die Produkte kommen. Das gefällt mir auch, dass man da irgendwie einen Bezug dazu hat. Und natürlich, wenn der Wolfgang erzählt, dass er die ganzen Produzenten kennt und dass es eine gute Zusammenarbeit ist, dann macht das Essen noch mehr Spaß. Danke für den schönen Abend.
Jetzt fahren wir heim, oder?
Jetzt fahren wir heim mit unserem Radl und ich freue mich drauf.
Am Anfang habe ich euch versprochen, dass ihr es am Ende gar nicht abwarten könnt, in München essen zu gehen. Ich hoffe, ich habe das geschafft. Und es gibt natürlich noch viel mehr in München als Tantris, Wallner und Marie-Therese. Zum Beispiel eine riesige Auswahl an internationalen Speisen, von der authentisch-asiatischen Garküche bis zum Nobel-Italiener und zurück. Aber das ist eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt wird. Mehr gutes Essen könnt ihr außerdem hören in den Einfach-München-Folgen zu Ausflügen ins Umland und natürlich zum Viktualienmarkt. Da gibt es auch Schmankerl-Touren, die man buchen kann. Schaut einfach mal in die Shownotes. Für diese Folge war es mir jedenfalls wichtig, euch was typisch Münchnerisches zu zeigen. Und das trifft auf Wallner, Marie-Therese und Tantris auf ganz unterschiedliche Weise zu. Und gleichzeitig haben diese 3 Orte ein paar, wie ich finde, wichtige Gemeinsamkeiten. Sie kaufen wenig fertig ein und machen viel selbst. Ob Pâté, Kartoffelsalat oder Wurst. Und sie kennen ihre Produzenten, viele davon sogar persönlich. Sie verfolgen auf der einen Seite ihre Traditionen, ihr Handwerk und haben trotzdem den Ehrgeiz, dass es beim nächsten Mal noch ein bisschen besser wird. Und da wären wir wieder mal, ohne dass ich das vorher geplant hätte, bei meiner München-Formel. Und die lautet Tradition, die mit einer gewissen Strenge und Perfektionismus modernisiert wird, mit einem Ziel: maximaler Genuss. Das ist für mich typisch München. Und das macht Menschen vielleicht sogar zu besseren Menschen? Frage ich Otto Geisel am Ende unseres Tantris-Besuchs.
Zum besseren Menschen glaube ich schon auch, aber was sicher ist, zum gesünderen Menschen. Also da sind sich die Mediziner, ich bin keiner, aber meine Freunde, die Mediziner sind, betonen das immer wieder. Genuss gehört zu einer gesunden Lebensführung. Und Genussverweigerung ist schon ganz hart an der Depression. Und da muss man wirklich aufpassen. Und man sieht es teilweise leider Gottes bei manchen Gebilden, Konstrukten, Staatsformen, die genussfeindlich sind, was da angerichtet worden ist. Also insofern ist München zweifelsohne eine sehr lebensbejahende Stadt, die genussgeprägt ist. Und Genuss macht meines Erachtens nicht nur Freude, sondern ist wirklich gesund.
Und das gilt, sagt Tantris-Koch Benjamin Kmura, auch andersherum. Auch Genuss bereiten macht Freude. Für ihn der Hauptgrund, dass die Gastronomie in München so gut läuft.
Was in den letzten Jahren essens- und trinkenmäßig in München sich getan hat, wenn man sich halt jetzt die letzten 10 Jahre anschaut, welche Stadt in Deutschland ist so explodiert wie München in den letzten Jahren? Und ich rede nicht nur von Ständeläden, ich rede von allen Konzepten mit drin, ob es Weinläden ist, ob es Bars sind, ob es Wirtshäuser sind. Es ist sensationell, wie viele junge Leute das Risiko genommen haben, was Neues aufzumachen und Menschen glücklich zu machen. Und was München geschafft hat in den letzten Jahren, das ist ja sensationell.
Das ist eigentlich das Schönste, was du sagst. Jede Gastronomie macht das, um den anderen was Schönes zu präsentieren, ein Geschenk zu geben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Grundrezept, warum wir das alles machen, ob Sommelier, Bartender, Bäcker, Metzger, Fischer, Koch, wir sind ja alle mehr oder weniger in der gleichen Gruppe. Warum machen wir das eigentlich? Nicht für unser eigenes Ego. Wir verdienen davon nicht sehr viel Geld, arbeiten sehr viele Stunden. Warum machen wir das? Weil die Core-Essenz davon ist, den anderen glücklich zu machen. Der Gedanke dahinter ist ja immer, den anderen was zu schenken. Mein Vater war Musiker, er hat mir immer gesagt, boah, wir haben uns beide entschieden für wunderschöne Jobs. Durch unsere Leidenschaft können wir Menschen glücklich machen. Ist das nicht schön? Nur das. Und das werde ich immer in meinem Kopf behalten, dieses Ding. Und das ist nicht etwas, das ich jeden sage oder verkaufe. Mein Team sage ich es oft, dass die das nicht vergessen, warum wir das machen eigentlich. Fürs Geld nicht, fürs Ego auch nicht. Niemand sieht uns, wir sind immer versteckt in unserer Küche. Wir machen das, weil wir den anderen glücklich machen wollen. Es gibt ja nichts Schöneres im Leben.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Audiofreund im Auftrag von Einfach München. Redaktion Nansen und Picard. Die Musik stammt von G-Rack und den Landlack-Schwestern. Ich bin Flo Scheirer. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.